Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite stehen uns dabei die Premium Kliniken und Praxen, unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärzte aus 4 Fachbereichen. Ich bin Stefanie Neureuther, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Mediziner und Ernährungsexperten, unterhalte mich mit Mental Health und anderen spannenden Persönlichkeiten. Heute ist die Herausgeberin unseres Patientenführers Ästhetische Medizin, Dr. Caroline Kim, bei mir zu Gast. Sie betreibt in München eine Praxis für plastische und ästhetische Chirurgie. Sie hat also tagtäglich mit gutem Aussehen zu tun und damit, wie wir Schönheit definieren. Hallo liebe Caroline, ich freue mich sehr, dass du bei deinem straffen Programm in der Praxis und auch in der Klinik Zeit findest, mit uns heute über das Thema das Gesicht 2023 zu sprechen, was ich persönlich ein sehr spannendes Thema finde.
Ich freue mich auch sehr, dass wir heute darüber sprechen und vielen Dank für die Einladung.
Deshalb natürlich auch gleich meine erste Frage an dich. Wie sieht das idealerweise aus, das Gesicht 2023?
Also ich würde sagen, zum Glück ist es ja so, dass das Gesicht 2023 eben nicht mehr uniform ist und wir eigentlich aussehen können, wie wir aussehen, nur vielleicht so als beste Version sozusagen von uns selbst. Also am besten erholt und frisch und eben natürlich nicht irgendwie so behandelt auszusehen. Das ist, glaube ich, das, was wir alle wollen. Wie nach dem Urlaub.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich finde das persönlich auch sehr viel schöner, wenn ein Gesicht noch eine gewisse Natürlichkeit beibehält. Hat sich dieses Schönheitsideal im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte verändert? Oder ist es gerade dabei, sich wieder zu verändern?
Also die Schönheitsideale unterliegen natürlich immer den Schwankungen, wie die Mode auch. Ja. Ich glaube aber, dass das Bewusstsein, dass man so möglichst nicht künstlich aussehen will, das wird schon immer stärker, weil natürlich wir alles Mögliche durchlebt haben. Also auch Phasen, in denen Botox kam vor 20 Jahren oder Hyaluronsäure. Und dann hat man natürlich auch erlebt, wenn zu viel davon gemacht wird, dass es nicht gut aussieht. Insofern, ich glaube, das Schönheitsideal für die meisten ist schon so, dass es alles möglichst, vor allem in Deutschland, dezent ist, dass man jung und frisch aussieht, aber nicht, ich glaube, es gibt kein individuelles Schönheitsideal mehr. Also es ist tatsächlich so, dass jeder die beste Version seiner selbst sein möchte und kann.
Ja, und gerade durch die sozialen Medien angeheizt ist natürlich da auch immer eine Gefahr, dass gewisse Schönheitsideale, aufgespritzte Lippen und alles makellos im Gesicht, dass das ja so manch einen dann wahrscheinlich vielleicht auch beeinflusst. Und wie ist denn dein Empfinden in der Praxis? Kannst du da auch ganz positiv auf Patientinnen und Patienten einwirken, wenn du feststellst, die galoppieren jetzt vielleicht in eine falsche Richtung?
Also wie du sagst, ich glaube, dass gerade Social Media, vor allem bei jüngeren Patientinnen, das setzt sie natürlich vielleicht schon unter Druck, dass sie denken, die sehen ja alle so großartig aus und ich muss jetzt auch diesen Teint und diesen, auch wenn die vielleicht wissen, dass das vielleicht alles durch Filter und wie auch immer Beleuchtung beeinflusst ist. Und wir als Ärzte müssen halt versuchen, da zu lenken und so ein bisschen auch wieder zu erden, die Patienten.
Was möchten deine Patientinnen, wenn sie zu dir kommen mit einem gewissen oder mit dem Wunsch, einfach jünger, besser oder gesünder und frischer auszusehen, wie du vorhin gesagt hast? Das ist ja eigentlich das, was man im Idealfall sich wünscht für sich selbst.
Genau, also lustigerweise, obwohl jetzt das eben so ist mit diesen ganzen Extremen vielleicht im Social-Media-Bereich, ist es schon so, dass unsere Patientinnen eigentlich immer Angst haben, dass sie dann, wenn sie rauskommen, eben zu viel bekommen oder sie sagen eigentlich, ach, auf keinen Fall zu viel jetzt in die Lippen, auf keinen Fall zu viel in die Wangen, weil natürlich man durch die Erfahrung gesehen hat, dass es alles nicht gut aussieht oder dann von Weitem schon gemacht aussieht. Insofern ist eigentlich der Wunsch schon da, dass es alles sehr diskret abläuft und gleichzeitig, dass sie jung aussehen und jung bleiben über viele Jahre.
Das kann man so sehr, sehr gut verstehen. Aber wie ist es denn, wenn ich jetzt heute Botox mir beispielsweise in die Stirn spritzen lasse? Wie oft muss ich das denn machen? Also wenn ich anfange, jetzt zum ersten Mal damit, sage ich mal, mich anzufreunden, was ist da deine Empfehlung? Wann, wie oft und wie viel? Oder kann man das gar nicht so allgemein halten?
Doch, also ich persönlich finde, ich bin dann manchmal erstaunt, wenn Patienten sagen, sie waren jetzt alle 3 Monate immer zur Behandlung, weil das akkumuliert ja dann schon, also vor allem Hyaluronsäure, gibt es ja auch viele MRT-Studien, dass es dann eigentlich viel länger hält als ein Jahr oft, und wenn man dann alle paar Monate geht, dann wird das ja irgendwann zu viel. Ich würde es einfach so ein bisschen nach dem, wie es dann aussieht. Man sieht es ja selber, wann man wieder gehen möchte. Botox würde ich maximal 2-mal im Jahr eigentlich empfehlen und Hyaluronsäure maximal 1-mal im Jahr. Und Hyaluronsäure, lustigerweise gibt es jetzt Trends, und auch auf neuen Kongressen gibt es ja Sitzungen, wo Ärzte versuchen, mit 1 Milliliter, mit 2 Milliliter das ganze Gesicht so optimal wie möglich zu behandeln, weil man eben weggekommen ist von diesen 5, 6, 7 Milliliter Behandlungen, die halt dann nicht gut aussehen. Ja.
Also dann ist es ja sehr beruhigend, dann geht die Tendenz ja in eigentlich weniger, ist eigentlich das sehr viel Schönere.
Weniger ist das Schönere, aber gleichzeitig will man gut aussehen. Das heißt, also ich bemerke, ich bin natürlich plastische Chirurgin, dass viele Patienten zum Beispiel sagen, naja, ich hätte, anstatt dass ich mir alles auffüllen lasse, dann lasse ich mir halt irgendwann ein Lifting machen.
Genau, und das Facelifting, dieses dann Mini-Facelifting, oder wie nennst du das, wenn du anfängst, ein Lifting zu machen?
Also es gibt ja Abstufungen, wenn jetzt Patientinnen sagen, oh, meine Wangen fangen jetzt so ein bisschen an zu hängen, mein Hals ist noch okay, und das nervt mich jetzt doch regelmäßig oder chronisch, dann wäre also ein Minilift die Lösung und tatsächlich auch das Einzige, was das auch wieder in eine Position bringt und gleichzeitig schon auch natürlich aussieht. Und ein Face-Neck-Lift, also das normale Facelift, beinhaltet eben auch dann die Halsstraffung dazu.
Und sag mir, wann würdest du das empfehlen einer Patientin frühestens, sage ich jetzt mal, so ein Minilifting, oder kann man das schwer an einem Alter festmachen?
Frühestens ab Ende 40, würde ich sagen. Aber es kommt natürlich auf die Anatomie an. Wenn jemand einen sehr kleinen Unterkiefer, kleines Kinn hat, kann es schon eher mal sein, dass die Wangen hängen, einfach genetisch bedingt. Ja. Aber so im Durchschnitt würde ich sagen, so ab Mitte, Ende 40 kann es schon mal sein, dass eine Patientin das doch so stört. Und dann ist manchmal ein Minilift natürlich ja als eben so viel Filler. Ein Filler kann entgegen dem, was wir jahrelang gehofft haben, nicht heben.
Ja, aber gut, dann weiß man, dass das dann die Lösung stattdessen ist.
Ja.
Wie lange dauert so ein Facelift? Also sagen wir mal ein Mini-Facelift. Wie lange operierst du da?
Okay, ein Minilift dauert so 2 Stunden. So ein volles Facelift, je nachdem, 3 bis 4 Stunden.
Ist diese Art OP sehr schmerzhaft?
Nein, das ist eigentlich immer wieder erstaunlich, dass ja eigentlich das ganze Gesicht operiert ist und geöffnet ist und die Patienten hinterher so gut wie keine Schmerzen haben. Das ist eigentlich immer überraschend. Die Patienten haben eine gewisse Spannung, Schwellungen und auch eine Pelzigkeit, aber Schmerzen ist jetzt nicht so das Thema.
Blau ist man auch nicht mehr so wie früher, sagtest du.
Blau ist man zum Glück viel weniger, aber eine Schwellung ist schon da. Aber durch entsprechende Frisur und Kleidung kann man das ja ein bisschen kaschieren.
Und wie lang falle ich dann insgesamt aus, oder sollte ich mir frei nehmen oder mich etwas zurückziehen?
Also ich würde 1 bis 2 Wochen planen. Also wenn man jetzt reichlich Haare hat sozusagen und auch vielleicht im Winter die OP durchführen lässt, wo man auch mal einen Schal anzieht, dann geht das schon nach ein paar Tagen oder nach einer Woche. Und bis zu 2 Wochen, 1 bis 2 Wochen.
So schnell, das ist ja wirklich, es kommt wahrscheinlich auf die Wundheilung ein bisschen an, oder?
Ja, genau, das stimmt. Es ist ja auch so, dass nach dem Facelift eigentlich das zentrale Gesicht ziemlich normal aussieht. Die Schwellungen sind eher seitlich, Blutergüsse vielleicht auch eher seitlich und nach unten sinkend. Und deshalb sieht man nach dem Facelift oft lustigerweise schneller wieder fit aus als zum Beispiel nach einer Lidstraffung, obwohl die OP viel größer ist.
Beeindruckend. In der plastischen und ästhetischen Chirurgie tut sich ja immer sehr, sehr viel. Was ist denn im Moment das neueste und vielversprechendste Verfahren?
Ja, also in der ästhetischen Chirurgie, also oder allgemein auch in der rekonstruktiven Chirurgie ist weiterhin das Eigenfett, was uns jeden Tag erfreut, sagen wir mal so. Wir nehmen es wirklich, also vergeht fast kein Tag, in dem ich nicht mit Eigenfett operiere, sei es auch nach Karzinomen zur Korrektur, aber auch im Unterlidbereich, beim Facelift fürs Kinn. Also das Eigenfett ist sicher, hat uns sicher viel Potenzial eröffnet. Ansonsten haben wir natürlich zum Glück auch im OP immer mehr Möglichkeiten, dass die OPs, sagen wir mal so, besser vertragen werden, die Patienten schneller fit werden. Da ist sicher in den letzten Jahren, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren, die Tranexamsäure zu nennen. Das ist ein Medikament, was während der OP benutzt wird, um weniger Hämatome, weniger Blutungen auch zu haben. Da sind die Patienten viel schneller fit. Das ist auch ein Game Changer für die plastischen Chirurgen gewesen. Es gibt natürlich immer wieder neue Techniken, auch beim Facelift, die kürzere Schnitte beinhalten. Oder wo wir in Schichten operieren, die dann noch effektiver und natürlicher straffen, wie beim Deep Plane Facelift. Also es gibt schon kleine Variationen und Verbesserungen der Technik.
Du bist ja jemand, der sehr viel, finde ich, auf Kongressen unterwegs ist. Und was ist denn da das, was du jetzt zuletzt erfahren hast oder was vorgestellt worden ist, was dich am meisten positiv überrascht hat? Oder ist das etwas, was immer schleichend kommt, was dazu, wo man sagt, so überraschend sind die Dinge dann am Ende nicht?
Ja, so würde ich sagen. In der Chirurgie ist es nicht so, dass wir plötzlich eine neue Maschine sozusagen hingestellt bekommen, die wir benutzen, sondern das sind dann doch Entwicklungen. Also man denkt, man tut sich eigentlich nichts. Ich mache immer noch die gleiche Bruststraffung wie vor 20 Jahren. Aber wenn man sich genau anschaut und wie schnell die Patienten wieder fit sind, hat sich dann doch relativ viel getan. Auch die Technik haben sich schon verändert. Also was jetzt vielleicht nicht als OP-Technik zu nennen ist, aber dieses sogenannte ERAS, das ist dieses Enhanced Recovery After Surgery, da gibt es inzwischen auch eine eigene Fachgesellschaft, also dass die Patienten eben, wie gesagt, so schnell wieder fit sind. Die Patienten dürfen bis kurz vor der OP noch Tee mit Zucker trinken, sie sind danach, können sie auch gleich wieder essen und trinken. Es gibt Kliniken, da kriegen die im Aufwachraum ein Eis zum Lutschen. Also die Patienten sind schnell fit, sie verbinden sich selbst, sie dürfen sofort wieder duschen. Also sind schon Dinge, wo man sagt, das ist unglaublich, wie auch nach großen OPs die Patienten wieder auf die Beine kommen.
Aber das heißt ja dann auch, dass im Umkehrschluss das wahrscheinlich auch viel mehr Patientinnen und Patienten sich trauen, größere OPs zu machen, weil ich das A nicht so lange damit zu tun habe und nicht blau aussehe, weil ich finde, das ist ja für viele schon ein Argument, ich kann jetzt nicht 4 Wochen nicht ins Büro gehen oder
ja, natürlich. Es ist schon so, aber es ist trotzdem eine OP. Man darf es ja nicht jetzt bagatellisieren, aber es ist trotzdem im Vergleich erstaunlich, wie viel sich da getan hat. Dieses ganze Perioperative ist eine Summe von Behandlungsschritten, die dazu führt, dass man so schnell wieder fit ist. Und natürlich, wie du sagst, die Patienten einerseits sehen das und nutzen das und die Patienten sind halt so ewig lang auch fit, viele. Viele sind im Alter noch sehr, sehr fit und deshalb führt es so insgesamt dazu, dass OPs, ästhetische OPs immer beliebter werden.
Das heißt also, größere Eingriffe sind jetzt immer mehr gefragt oder viel mehr gefragt als früher?
In meiner Erfahrung schon.
Was sind denn deine häufigsten OPs?
Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Nachfrage nach Facelifts im Moment, weil das einfach tatsächlich jedem jetzt aufgefallen ist, dass alles andere nicht so effektiv ist, auch Apparate und Filler. Und deshalb ist es eine beliebte OP. Dann die Lidstraffung natürlich immer. Das ist ja per se leider was uns alle irgendwie dann betrifft. Brust-OP ist auch weiterhin Bruststraffung. Eigenfettbrust jetzt ist viel, viel beliebter als Implantate, bei meinem Patientenklientel zumindest. Und das sind so die 3 beliebtesten OPs in unserer Praxis.
Und hast du eine OP, die du besonders gerne machst?
Ich denke, die Abwechslung ist natürlich auch bereichernd. Und also alle genannten OPs mache ich sehr gerne. Also Facelift ist natürlich schon toll, weil die Patienten wirklich nicht anders aussehen und trotzdem jünger aussehen. Das ist dann immer ein sehr schöner Effekt.
Gibt es oder gab es in der Vergangenheit einen Fall, wo du sagst, da habe ich ganz klar gesagt, da kann ich nicht helfen oder Behandlungen, die du ungern anbietest, weil du weißt, dass das nicht etwas ist, wo du 100% sagen würdest, da ist das Ergebnis so, weil der Patient so ein spezielles Bild davon hat, wie er danach aussieht. Das ja auch muss man wahrscheinlich auch immer abwägen, dass es nicht danach zu Diskussionen oder Unzufriedenheit führt.
Also zum einen gibt es Behandlungen, die ein bisschen undankbar sind, wie, sage ich mal, Fadenlifting. Wenn jemand viele fragen nach Fadenlifting, weil sie natürlich vielleicht eine OP umgeben wollen, dann
oder das Lesen überall, weil viele schreiben natürlich jetzt auch über Fadenlifting.
Ja, es ist immer noch irgendwie ein Thema, obwohl es tatsächlich die allermeisten Patienten dann sagen, es hat nichts gebracht. Heute hatte ich eine Patientin, die hat gesagt, das Geld hätte ich aus dem Fenster werfen können, die halt woanders mal ein Fadenlifting hatte. Das hört man leider oft. Also es gibt halt OPs, wo man sagt, oder Behandlungen, bei denen man die Patienten schon darauf einstellen muss, dass der Effekt sehr, sehr limitiert ist und unter Umständen halt abraten muss. Und dann gibt es wiederum, wie du sagst, Patienten, die von ihrer Persönlichkeit eigentlich nicht geeignet sind für eine OP. Und das ist also sozusagen der Vorteil des Älterwerdens bei einem Arzt, glaube ich, dass man dann die Erfahrung hat, dass man sagt, okay, nicht jeder Patient ist einfach geeignet für eine Operation, weil eine OP ist auch ein Stress. Man muss Geduld haben nach einer OP. Eine OP löst nicht alle Probleme, die man hat. Also da muss man, glaube ich, schon sich die Zeit nehmen, vorher zu sehen, wer ist jetzt da dafür geeignet. Wenn jemand hochgradig depressiv ist, dann ist er nach der OP wahrscheinlich, also es wird auch nicht alle Lebensschwierigkeiten lösen. Also man muss schon mit einer gewissen Stabilität und Zuversicht in eine OP gehen.
Dann meine letzte Frage, liebe Caroline. Was möchten Männer, die zu dir kommen? Andere Eingriffe als Frauen?
Ja, also Männer werden zum einen manchmal von ihren Frauen ja mitgebracht. Das ist auch immer ganz
ist das wirklich
nett,
so?
Ja, oft. Oft sagen dann die, oder die Männer sagen ja, schau mal, lass dir das mal machen und dann gucke ich. Oder manche Frauen überzeugen dann ihre Männer. Also die Männer haben oft das Problem mit den Lidern oder das stört sie halt oft. Die Lider kommen für die Lidstraffung, manchmal auch zum Facelift. Ansonsten
Botox und sowas wahrscheinlich auch,
Botox
oder?
Botox schon auch. Männer sehen es natürlich nicht so im Detail wie Frauen normalerweise und sind auch in meiner Erfahrung nicht so gewillt, regelmäßig zu kommen. Also die haben dann tatsächlich manchmal lieber eine OP als ständig irgendwelche Behandlungen. Und die Männerhaut ist natürlich anders.
Auch eine ganz andere, natürlich.
Es ist kräftig, ist sehr stark durchblutet. Natürlich haben die auch ein besseres Bindegewebe. Beim Operieren manchmal ist es etwas schwieriger, weil es eher blutet, weil es eben stärker durchblutet ist, gerade beim Facelift. Aber es ist natürlich jetzt auch nicht problematisch, einen Mann zu operieren. Also da gilt das Gleiche wie bei Frauen. Die Indikation muss eben gestellt werden. Und
sind die jünger oder älter?
Die Botox und Filler und Behandlungen, die sind natürlich oft ein bisschen jünger oder auch Lidkorrekturen kommen schon auch jüngere, wenn es eben auch genetisch bedingt zum Beispiel ein Schlupflid da ist. Und wir haben aber auch Patienten, die sind über 80.
Das finde ich ja unglaublich. Sehr schön. Liebe Caroline, ich danke dir von Herzen, dass du heute hier gewesen bist und mein Gast zum Thema Gesicht 2023.
Gerne, liebe Steffi. Vielen Dank.
Alles Liebe dir. Danke dir.